BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser turbulenten Woche wieder mit dabei sind. In Frankreich ist die Regierung gestürzt. Und zwar über den zugegebenermaßen ziemlich bescheidenen Versuch, die Staatsfinanzen ein kleines bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Und das ist nicht nur ein Problem für Frankreich, nein, es ist ein Problem für die Eurozone und die EU. Es kann gut sein, dass wir uns auf eine erneute Schuldenkrise einstellen müssen. Wir wissen, was passieren wird. Die EZB wird eingreifen und vorgeben, dies nur zu tun, um damit die Stabilität der Währung zu sichern. Doch was ist eigentlich in Frankreich los? Wie kam es dazu, dass das Land so polarisiert ist? Wie kam es dazu, dass so eine breite Mehrheit im Parlament gegen jegliche Art der Sparpolitik ist? Das möchte ich heute mit einer Französin diskutieren, die aus England ziemlich traurig und kritisch auf ihr Heimatland blickt. Noch ein kurzer Hinweis zur Länge der heutigen Folge. Mein Interview ist auf Englisch, weshalb ich die Highlights kurz zusammenfasse, übersetzt und das Originalgespräch dann am Ende angehängt wird. Deshalb ist die Folge heute so lang, also nicht erschrecken. Mir hat das Ganze in der Vorbereitung viel Spaß gemacht. Ich fand es interessant. Ich hoffe, Sie finden es auch interessant. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, noch dieser Hinweis. In der aktuellen Ausgabe des Mega-Podcasts mit Ulf Poschert sprechen wir über die Kritik an Christian Lindner, der in einer Talkshow gefordert hat, wir sollten uns in Deutschland etwas von Elon Musk und Javier Milei abschneiden. Und daraus haben wir abgeleitet, wie wirtschaftsfern eigentlich die deutschen Politiker sind. Hören Sie mal rein, aber nur zusätzlich zu diesem Podcast, nicht stattdessen. Übrigens, Javier Milei haben wir ja bereits zweimal in diesem Podcast besprochen. So in Folge 230 und in Folge 262. In dieser Woche gab es dann einen, wie ich finde, sehr guten Artikel im englischen Economist. Ein paar Auszüge möchte ich Ihnen gerne vorlesen lassen. So unter anderem dieses hier.
Die Linke verabscheut ihn und die Trump-freundliche Rechte umarmt ihn, aber er gehört wirklich keine der beiden Gruppen an. Er hat gezeigt, dass die kontinuierliche Ausweitung des Staates nicht unvermeidlich ist. Und er erteilt opportunistischem Populismus eine Abfuhr, wie ihn Donald Trump praktiziert. Herr Milei glaubt an freien Handel und freie Märkte, nicht an Protektionismus, an Haushaltsdisziplin, nicht an rücksichtslose Kreditaufnahme. Und statt populäre Fantasien zu spinnen, glaubt er an brutale öffentliche Wahrheitsfindungen.
Ich finde, brutale öffentliche Wahrheitsfindung könnten wir in Deutschland sehr dringend auch gebrauchen, gerade auch im Wahlkampf. Konkret beschreitet Milei einen anderen Weg, wie der Economist erklärt.
Herr Milei wird oft fälschlicherweise mit populistischen Führern wie Trump, der extremen Rechten in Frankreich und Deutschland oder Viktor Orban in Ungarn in einen Topf geworfen. Tatsächlich kommt er aus einer anderen Tradition. Er ist ein überzeugter Anhänger offener Märkte und individueller Freiheit, hegt einen quasi religiösen Eifer für wirtschaftliche Freiheit, hasst den Sozialismus und empfindet eine unendliche Verachtung für den Staat.
Auch hier kann ich sicherlich mitgehen. Vor allem bei einem Staat, der trotz gigantischer Steuereinnahmen auf vielen Gebieten effektiv versagt. Der Economist fasst dann auch die wesentlichen Ergebnisse der Amtszeit von Milei zusammen. So sind die Staatsausgaben real um fast 30% gesunken. Parallel dazu ist auch die Inflation stark zurückgegangen. Als Milei antrat, lag die Inflation bei 13% gegenüber dem Vormonat. Sie stieg dann auf 25%, weil er den künstlich und nicht nachhaltig starken Peso abgewertet hat. Heute liegt die Inflation unter 3%, immer noch pro Monat, aber deutlich tiefer. Und hier muss man wissen, es gibt nichts Sozialeres als die Bekämpfung der Inflation, denn Inflation trifft die ärmeren Bevölkerungsgruppen immer überproportional. Der sogenannte JP Morgan Länderrisikoindex, also im Prinzip ein Indikator für das Ausfallrisiko eines Landes, ist von rund 2000 Punkten bei seinem Amtsantritt im Dezember 2023 auf rund 750 Punkte gefallen. Den niedrigsten Stand seit 5 Jahren. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, aber es ist natürlich schon ein enormer Fortschritt. Millet hat eine Steueramnestie durchgesetzt, die dazu geführt hat, dass rund 20 Milliarden Dollar wieder in das formelle Bankensystem zurückgekehrt sind, was natürlich sehr gut ist, weil das Bankensystem so stabilisiert wird und vor allem auch die Währungsreserven besser sind. Neben diesen Bemühungen zur Stabilisierung der Wirtschaft hat Millet mit seinem Team vor allem auch eine Unmenge an bürokratischen Hürden abgebaut. Man denke an die Kettensäge. Dies geht von Flugreisen über die Deregulierung der Wohnungsmieten bis hin zu Scheidungen und das Satelliteninternet. Also wo immer man hinblickt, es wurde alles erleichtert. Die Linken weisen gerne darauf hin, wie auch der Economist, dass die Armutsquote gestiegen ist. Waren im Jahr 2023 noch 40% der Argentinier arm, so liegt der Wert heute bei 53%. Das ist natürlich die Folge eines solchen tiefen Einschnitts, aber alle Signale sprechen dafür, dass wir die Talsohle erreicht haben. Und das Coolste an der ganzen Sache ist übrigens, dass Milei bei den Argentiniern trotzdem beliebter ist als seine beiden Vorgänger nach ihrem ersten Regierungsjahr. In den letzten Monaten hat seine Popularität sogar wieder zugelegt. Die Argentinier wussten vorher, was sie wählen, und er hat das gemacht, was er angekündigt hat. Und deshalb, und das fand ich ganz besonders spannend, hat der Economist gesagt, Milei könne ein Vorbild, müsste vielleicht sogar ein Vorbild für den Westen sein.
Trotzdem und trotz der Tatsache, dass Argentinien ein sehr ungewöhnliches Land ist, hält Mr. Milleys erstes Jahr Lehren für den Rest der Welt bereit, einschließlich seiner Bewunderer und Kritiker in Amerika. Nehmen wir das Wachstum des Staates. Die globale Staatsverschuldung ist von 70% des Bruttoinlandsproduktes vor 20 Jahren auf 93% in diesem Jahr gestiegen und wird bis 2030 100% erreichen. Schulden sind nicht nur in reichen Ländern eine Plage, sondern auch in China und Indien, die beide enorme Defizite aufweisen. Um die Ausgaben zu senken, hat er die Ministerien aufgefordert, die Ausgaben für Beschaffung, Verwaltungskosten und Gehälter zu kürzen, anstatt Geld für die Ärmsten zu kürzen. Er hat erkannt, dass die Kontrolle der Rentenausgaben unerlässlich ist, da eine alternde Bevölkerung große Teile des Haushaltes verschlingt, eine fiskalische Realität, mit der sich viele Länder noch nicht auseinandergesetzt haben. Er hat die Richtung für Argentinien vorgegeben, delegiert aber das legislative Kuhhandeln an seine Mitarbeiter und bittet kompetente Minister, die Wirtschaft zu überwachen. Die vielleicht größte Lektion betrifft Mut und Kohärenz. Ob man sie nun mag oder nicht, die Politik von Herrn Milei passt zueinander, was ihre Wirkung verstärkt.
Argentinien als Vorbild? Tja, ich fürchte, in Deutschland noch lange nicht. Nachdem Christian Lindner sehr dafür kritisiert wurde, überhaupt an einen Hauch von Milei gedacht zu haben, hat sich Friedrich Merz sogleich in der Sendung von Sandra Maischberger von diesen Ideen distanziert. Dabei hat er sich, wie ich finde, sehr undifferenziert zu Milei geäußert.
Ich bin ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen, dass Christian Lindner diesen Vergleich gemacht hat.
Weil?
Weil das, was da zurzeit in Argentinien geschieht, wir verfolgen das ja nun auch nicht jeden Tag, aber was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt wirklich die Menschen mit Füßen. Und das als ein Beispiel für Deutschland zu nehmen, ich muss sagen, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen und das passiert bei mir nicht so häufig.
Diese Aussage von Friedrich Merz zeugt mehr von seiner Angst vor den Medien und den kritischen Kommentaren hierzulande als von der wirklichen Kenntnis der Lage vor Ort. Dabei ist das Thema Staatsabbau, welches Milei propagiert und umsetzt und von dem der Economist glaubt, dass es ein Thema ist für alle westlichen Staaten, auch bei uns, hochaktuell. Noch aktueller ist es zweifellos in Frankreich, wie wir in dieser Woche sehen konnten. Und damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunktthema.
Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider.
Das Chaos in Frankreich ist perfekt. Wir haben uns mit Frankreich ja in der Vergangenheit schon mehrfach in diesem Podcast beschäftigt und da ging es immer wieder um die Problematik der viel zu hohen Verschuldung des Staates, aber auch des Privatsektors. So war Frankreich Thema in Folge 240 unter dem Pantoffel des Finanzministers, wo es darum ging zu sagen, am Ende werden wir eine Situation haben, wo die Notenbank intervenieren muss, um die Staaten solvent zu halten. In der Folge 251, Währungswächter unter Druck, haben wir das nochmal vertieft. Dort haben wir gezeigt, dass die französischen Staatsschulden außer Kontrolle sind. Zur Erinnerung, noch 2008 waren Frankreich und Deutschland bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt relativ ähnlich verschuldet. Frankreich 69% vom BIP, Deutschland 66% vom BIP. Seither aber läuft die Entwicklung massiv auseinander. Während die Verschuldung bei uns relativ zur Wirtschaftsleistung unverändert blieb, stieg sie in Frankreich deutlich auf über 112%. So die Daten des Internationalen Währungsfonds. Und immer offener setzt die französische Politik auf eine, in Anführungsstrichen, Rettung, Anführungsstrichen Ende, durch die EZB, also auf die Notenpresse. Ich habe damals in dem Podcast die Lage so zusammengefasst. Deutlich mehr als die Hälfte der Franzosen haben sich bei den letzten Wahlen gegen eine Politik der fiskalischen Konsolidierung ausgesprochen. Sowohl der rechte Rassemblement National wie auch das Linksbündnis Nouveau Front Populaire wollen mehr Staatsausgaben und mehr Schulden. Und damit ist zu erwarten, dass die Verschuldung des französischen Staates immer weiter steigt und demnächst mit jener Italiens gleichzieht. Für die Politiker des Linksbündnisses ist das explizit kein Problem. Das konnte man im Programm von Jean-Luc Mélenchon, dem Anführer der radikalen Linken, schon vor einiger Zeit nachlesen. Dort spricht er nämlich offen an, dass die EZB gar keine andere Möglichkeit hat, als Frankreich zu helfen, wolle sie den Euro nicht gefährden.
Frankreich erwirtschaftet 20% des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone. Wenn Spekulanten die Staatsschulden Frankreichs angreifen würden, wäre das Risiko einer Explosion für die gesamte Eurozone viel größer als im Falle Griechenlands. Die EZB wird das Risiko eines solchen finanziellen Zusammenbruchs und des Verschwindens des Euros nicht eingehen.
Schon seit Jahren argumentieren Europas Linke in diese Richtung. Ich erinnere an den bekannten französischen Ökonomen Thomas Piketty, der eine sogenannte Demokratisierung der Geldpolitik fordert, bis hin zur Annullierung der von der EZB gehaltenen Staatsschulden. Wir wissen, dass das natürlich immer wieder auf die Agenda kommen wird, je höher die Schulden wachsen. Und wenn man davon ausgehen kann, dass die Schulden sowieso annulliert werden, warum soll man dann keine machen? Und das führt dann zu solchen Abstimmungsergebnissen, wie wir sie in der letzten Woche erlebt haben. Dabei hat der Premierminister Barnier alles Mögliche versucht, um klarzumachen, wie groß die Herausforderungen sind. Er hat daran erinnert, dass Frankreich mit immerhin 3.228 Milliarden Euro verschuldet ist und dass das nicht tragfähig ist. Sein Sparhaushalt, wenn wir ihn so nennen wollen, versuchte, diese Verschuldung etwas unter Kontrolle zu kriegen. Und weil er keine Unterstützung für seine Sparmaßnahmen gefunden hat, wandte Michel Barnier einen Sonderartikel der Verfassung an, mit dem man Haushaltsgesetze ohne Abstimmung umsetzen kann, also quasi am Parlament vorbei. Das fanden die Parteien aus dem linken Lager wie auch aus dem rechten Lager nicht so gut und haben dann gesagt, wir machen ein Misstrauensvotum mit dem bekannten Ausgang.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331.
La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée.
Da Parlamentswahlen erst im Juli stattfinden können, wird sich Frankreich weiter durchwursteln. Kommt es nicht rasch zu einer neuen Regierungsbildung und irgendwie einer Mehrheit im Parlament, wonach es nicht aussieht, dann wird der Haushalt des Jahres 2024 einfach für das kommende Jahr fortgeschrieben. Das heißt, die Maßnahmen, die Michel Barnier ergreifen wollte, um die Einnahmensituation zu verbessern und die Ausgaben zu kürzen, finden nicht statt. Umgekehrt werden auch einige Umbaumaßnahmen im Haushalt, zum Beispiel die Erhöhung der Verteidigungsausgaben oder die Indexierung der Einkommensteuersätze eben nicht stattfinden. Am Ende, so sind Schätzungen, wird das erwartete Defizit irgendwo zwischen dem Haushalt 2024 und dem auf 5% des Bruttoinlandsproduktes geplanten Defizit fürs Jahr 2025 nach den Planungen von Michel Barnier enden. Kurzfristig ändert sich in Frankreich nicht so viel. Mittelfristig ist es ein größeres Problem, denn das Signal ist, dass die aktuelle Zusammensetzung der politischen Kräfte nicht einmal einen bescheidenen Versuch akzeptieren wird, das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Das heißt, wir sind in Frankreich in einer Situation, wo eine Sparpolitik nicht umsetzbar ist. Halten wir also fest, kurzfristig ist Frankreich praktisch unregierbar. Mittelfristig ist klar, dass die Haushaltsnöte nicht unter Kontrolle gebracht werden und damit die Staatsschuldenkrise nur eine Frage der Zeit ist. Die Finanzmärkte reagieren darauf bereits und erfordern entsprechende Zuschläge gegenüber deutschen Staatsanleihen. Frankreich musste sogar teilweise höhere Zuschläge zahlen als Griechenland.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Das Ganze erinnert mich ein bisschen an die Fabel des französischen Schriftstellers Jean de La Fontaine von der Grille und der Ameise. Kurz gefasst geht diese Fabel so. Während die Grille im Sommer Party feiert, sammelt die Ameise Vorräte für den Winter und baut sich ein warmes Nest. Als dann der Winter einbricht, hungert und friert die Grille, während die Ameise von ihrer Vorsorge profitiert. Es ist natürlich etwas unfair, Frankreich mit der Grille und Deutschland mit der Ameise gleichzusetzen. Aber so ganz falsch ist der Vergleich nicht. Lagen die Staatsschulden Deutschlands und Frankreichs vor 15 Jahren auf demselben Niveau, haben sie sich seither massiv auseinanderentwickelt, wie ich vorher bereits gesagt habe. Wir hatten im Prinzip Schuldenbremse und schwarze Null bei uns und hohe und wachsende Defizite dort. Doch an dieser Stelle endet auch die Analogie mit der Fabel. Denn anders als in der Geschichte von La Fontaine hat die Grille, also Frankreich, faktisch unbegrenzten Zugang zu den Vorräten der Ameise, also Deutschlands. Und das liegt daran, dass wir uns mit Frankreich eine Währung teilen. Hätten wir noch Mark und Franc, würde letzterer angesichts der Staatsschuldenkrise bei unseren Nachbarn massiv abwerten. Das würde die französischen Exporte befeuern und so mithelfen, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Nun aber, mit dem Euro ist die Krise Frankreichs immer auch eine Krise der Währungsunion und damit eine Krise Deutschlands. Halten wir nochmal fest, der französische Staat hat mehr als 3,2 Billionen Euro Schulden. Er macht ein Defizit im laufenden Haushalt von über 6% vom BIP. Die Maastricht-Hürde wären 3%. Er hat einen gigantischen Finanzierungsbedarf oder auch einen Refinanzierungsbedarf von über 300 Milliarden Euro alleine im Jahre 2025. Und die französische Politik hat gar keine Lust, an dieser Situation etwas zu ändern. Und damit ist offensichtlich, dass Frankreich, Deutschland und die anderen Euro-Mitglieder zur Solidarität zwingen kann und meines Erachtens auch wird. Wir kennen das Bonmot, wenn man 100 Dollar Schulden hat, hat man ein Problem. Wenn man 100 Millionen Schulden hat, hat die Bank ein Problem. Das gilt im übertragenen Sinne auch hier. Damit sind die Optionen klar. Option 1, Deutschland stimmt der von Frankreich und Italien schon seit Jahren geforderten Schulden- und Transferunion zu. Wir würden also unsere noch gute Bilanz, wir wissen es, so gut ist sie eigentlich auch nicht mehr, Stichwort Wirtschaftskrise, auf dem Altar der europäischen Solidarität opfern. Und genau dieses Opfer wird bereits in den Medien auch hierzulande gefordert. Beispiel. In Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, am vergangenen Donnerstag, hat die Moderatorin Michael Link von der FDP interviewt und dabei kritisch gefragt, wieso wir denn so gegen gemeinsame Schulden wären, denn diese würden doch Frankreich helfen.
Eine große Unterstützung könnte Macron dadurch erfahren, dass man seinem Vorschlag folgt, auf europäischer Ebene die Verschuldungsmöglichkeiten auszubauen, also die berühmten Eurobonds. Das würde ja auch seinen Staatshaushalt entlasten. Da gehen Sie aber nicht mit?
Das klingt verlockend für viele im ersten Blick, aber man muss sich immer überlegen, was bedeutet das, wenn wir tatsächlich auf der europäischen Ebene, im europäischen Haushalt, mit der Mitentscheidung beispielsweise Ungarns und anderer Regeln einführen würden, Möglichkeiten einführen würden, gesamtschuldnerische Haftung einzuführen, hätten wir sofort das Problem, dass eben auch jede Menge Vetospieler mit am Tisch sitzen und dann im europäischen Haushalt dann diese mitentscheiden können darüber. Das halte ich für keinen vielversprechenden Weg. Gesamtschuldnerische Haftung für die EU ist ohnehin kein Erfolgsrezept für europäische Integration. Aber gemeinsam zu finanzieren, zum Beispiel über die Europäische Investitionsbank oder auch zum Beispiel auch gemeinsame Verteidigungsfinanzierung durch 3-4 Länder, die bestimmte Verteidigungsprojekte gemeinsam angehen, also nicht über den EU-Haushalt, das wäre sicherlich ein Weg, den man gehen kann.
Dieses Beispiel zeigt erneut, wie sehr wir in Deutschland bereit sind, einfach Vermögen ins Ausland zu verschieben. Denn man muss mir schon erklären, wieso die Deutschen, die über deutlich weniger Privatvermögen verfügen als die Franzosen, einfach für die Franzosen einspringen sollten. Und wir wissen, das ist nicht nur die Meinung von Rundfunkmoderatorinnen, sondern es ist auch die offizielle Haltung von SPD und Grünen, die beide in ihrem letzten Wahlprogramm für europäische Schulden plädiert haben. Ob die kommende Bundesregierung sich hier wirklich widersetzen wird, bin ich mir nicht sicher. Ich bin echt skeptisch. Aber nehmen wir mal an, sie würde sich einer offenen Schuldenunion widersetzen. Dann wird sie weiterhin stillschweigend eine Intervention der EZB zugunsten Frankreichs ganz bestimmt hinnehmen. Und das ist interessant. Eine solche Intervention wäre in den Zeiten vor der Inflation noch unter dem Deckmantel des Quantitative Easing, also der expansiven Geldpolitik, möglich gewesen. Nun aber, mit den höheren Inflationsraten, ist es letztlich nichts anderes als eine Finanzierungshilfe für den französischen Staat, die dann auch ziemlich offen sichtbar sein wird. Die Instrumente hat die EZB bereits geschaffen. So gibt es das kurzfristige sogenannte TPI, Transmission Protection Instrument, welches vorgibt, Störungen an den Kapitalmärkten beseitigen zu wollen, also ungerechtfertigte Risikozuschläge zum Beispiel. Und das könnte die EZB anwenden und sagen, wir müssen hier den Euro verteidigen und müssen deshalb sicherstellen, dass die Zinsunterschiede zwischen Frankreich und Deutschland nicht zu groß sind, also kaufen wir französische Anleihen. Und das andere Instrument ist das sogenannte OMT-Programm, Outright Monetary Transactions. Warum das so heißt, kann ich Ihnen gar nicht richtig erklären, weil im Kern ist es so, nach dem Motto, wenn eine Regierung Reformen macht, dann finanziert die EZB auch diese Regierung. Egal. Ich bin sicher, dass die Auflagen, sollte es soweit kommen, für Frankreich nicht sonderlich streng sein werden. Dabei wissen wir ja nicht erst seit dem legendären Spruch des früheren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, dass, weil es Frankreich ist, man eben nichts tut. Frankreich, so die Regel, kann tun lassen, was es will mit den Staatsfinanzen. Es wird dafür niemals sanktioniert. Und weil sie niemals sanktioniert wurden, haben wir jetzt das Problem. Wenn die Notenbank jetzt anfängt, im großen Umfang französische Staatsanleihen zu kaufen, würden viele sagen, das ist richtig so, das soll man so tun, ist doch gar kein Problem. Ich denke da gerade an die Vertreter der sogenannten Modern Monetary Theory. Ich sehe das anders. Ich bin da ganz bei Ingo Sauer, der in der Folge 176 mit dem Titel Ernsthafte Bedrohung des Geldwertes erklärt hat, wie wichtig die Qualität der Vermögenswerte in der Notenbankbilanz für den Geldwert ist. Hören wir in die damalige Folge kurz rein.
Die Geldmenge, ganz einfach gesagt, muss eben gedeckt sein durch Vermögenswerte der Zentralbank. Man sagt häufig, die Leute haben das Vertrauen in Geld verloren und sie nehmen es nicht mehr an und tauschen es aus dem Grunde gegen Güter. Ich glaube hauptsächlich gegen andere Währungen. Das zeigt uns zumindest die Geschichte der großen Inflation. Aber dieses Vertrauen hat eben eine Kategorie, wo man das nachvollziehen kann. Und das ist die Solvenz der Notenbank. Nicht im technischen Sinne, nicht im juristischen Sinne, aber eben im allgemeinen Sinne ihrer finanziellen Stärke. Verliert die Notenbank ihre finanzielle Stärke, wird dieses Geld eben meinetwegen nicht mehr akzeptiert und hauptsächlich gegen anderes Geld, was die Leute natürlich haben wollen, weil sie nach einem Zahlungsmittel streben, getauscht. Und das Geld kann aber auch von innen seinen Wert verlieren, weil die Institution im Hintergrund pleite geht. Denn Geld hat eine institutionelle Seite. Es wird emittiert gegen Vermögenswerte und die Werthaltigkeit dieser Vermögenswerte sichert im Grunde langfristig das Vertrauen, nennen wir es mal, oder die Akzeptanz des Geldes. Aber dieses Vertrauen kann man eben messen an der finanziellen Stärke des Emittenten. Also der Emittent, die Institution, hat was mit dem Gelde zu tun. Und da schauen wir viel zu wenig rein, auch in der jetzigen politischen Diskussion über den Euro. Und das bereitet mir dann doch, wir haben es vor 2 Jahren schon besprochen, aber jetzt natürlich noch mehr, dann große Sorgen.
Ich denke, es ist endgültig klar, dass der Euro mehr mit der Lira und sehr wenig mit der Mark gemein hat. Das bedeutet aber, und da wiederhole ich mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns in Deutschland darauf einstellen müssen. Ich bleibe dabei. Wer in einer Schuldenunion, die am Tropf der Notenbank hängt, spart, ist der Dumme. Ich erinnere hier nochmal an die Folge 266, Dekade der Wohlstandsvernichtung. Hören Sie sich diese Folge doch noch einmal an. Doch was ist da los in Frankreich? Warum bekommen die Franzosen ihre Schulden nicht in den Griff? Um das zu verstehen, muss man mit Franzosen sprechen. Das haben wir ja schon in mehreren Ausgaben dieses Podcasts getan und wir machen das heute noch einmal. Und zwar spreche ich mit einer Französin, die in London lebt und von dort auf ihr Land blickt. 2021 erschien ein Buch von ihr mit dem Titel What Ails France? Was fehlt Frankreich? Die FT besprach das Buch so.
Die in Frankreich geborene Ökonomin Brigitte Granville hat, wie sie zugibt, eine zeitweise empörte Abhandlung geschrieben. Die Geschichte Macrons sei eine Geschichte verlorener Illusionen. Er kam an die Macht mit dem Versprechen, ein Gegenmittel zu konventionellen ideologischen Rahmenbedingungen zu sein, indem er Transparenz, Offenheit und Optimismus verfocht. Er stand für Hoffnung und Wandel. Doch als die sogenannten Gelbwesten-Regierungsgegner nach der Hälfte seiner Amtszeit auf die Straße gingen, war diese Hoffnung so gut wie verflogen. Seine Nicht-Ideologie war in Wirklichkeit eine Meta-Ideologie, die das alte System des Landes in einen neuen farblosen Zentrismus kleidete. Ein Großteil der Schuld, sagt sie, liege bei Macrons Arroganz und Herablassung, die sich in politischer Unfähigkeit niedergeschlagen habe. Sein grandioses Selbstbild war verbunden mit der für Technokraten typischen abweisenden Ungeduld angesichts von Hindernissen und Einwänden und einem dramatischen Mangel an Empathie für die Notlage der arbeitenden Armen.
Diese Sicht von Brigitte Granville wird auch im Gespräch mit mir sehr deutlich.
Doch der eigentliche Fokus des Buches liegt nicht so sehr auf dem Präsidenten, sondern auf dem technokratischen System, für das Macron sowohl Vorbild als auch Geisel ist, dem monarchischen Staat und seiner hohen bürokratischen Kaste, deren Einfluss weit über die Wirtschaft, die Medien und das intellektuelle Leben reicht. Frankreich steht unter der Kontrolle einer eigennützigen bürokratischen Oligarchie, die vorgibt, im Interesse eines meritokratischen Staates zu arbeiten, in Wirklichkeit aber ihre eigenen Interessen schützt. Bei Reformen geht es darum, den Status quo zu bewahren. Ein extrem selektives Bildungssystem lässt zu viele Schüler und Studenten im Stich. Die französische Wirtschaft wird durch zu viele Führungskräfte mit bürokratischem Hintergrund ausgebremst. Die weit verbreitete Tradition staatlicher Intervention hat die Arbeitsbeziehungen in Unternehmen vergiftet und sich schlecht darauf vorbereitet, sich an den technologischen Wandel anzupassen. Die technokratische Zentralisierung hat das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Demokratie zerstört.
Fazit der Financial Times.
Dies ist ein reichhaltig recherchiertes, elegant geschriebenes Buch in einem liberalen intellektuellen Rahmen. Ihre Beschreibung der französischen Elite und ihrer Motive ist zuweilen verschwörungstheoretisch, aber es hilft, die Feindseligkeit zu erklären, die viele Franzosen gegenüber ihrem Präsidenten hegen, dessen politische Zukunft dadurch auf dem Spiel steht.
Ich finde, mit dieser Dame sollte man sprechen. Und genau das habe ich getan. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Brigitte Granville komme, noch dieser Hinweis. Es gibt ein Angebot für alle BTO-Hörerinnen und Hörer vom Handelsblatt. Und dieses Handelsblatt-Angebot ist nur noch am heutigen 8. Dezember gültig. Heute können Sie also noch das Handelsblatt gedruckt oder digital mit 50% Rabatt für ein ganzes Jahr abonnieren. Also, wenn Sie das machen wollen, dann nutzen Sie diesen Link. handelsblatt.com/-50. Den finden Sie übrigens auch, wie immer, in den Shownotes. Und wenn Sie das nicht wollen, das Standardangebot gibt's immer noch, 4 Wochen Premium für 1 Euro. Auch so können Sie über das Handelsblatt zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert bleiben. Doch soweit nun mit meiner Werbung für das Handelsblatt, kommen wir zu meinem Gespräch mit Brigitte Granville.
Granville ist bekannt für ihre Arbeit zu Makroökonomie und öffentlichen Finanzen sowie für ihre umfassenden Artikel zum Thema Wirtschaft. Ihr Buch What Ails France? Was fehlt Frankreich? Ist im April 2021 erschienen und liefert eine umfassende Untersuchung der politischen Ökonomie des heutigen Frankreichs.
Jetzt kommen im ersten Teil meine Auszüge der Highlights vom Gespräch mit Professorin Granville. Und im Anschluss dann das gesamte Gespräch im Original. Frau Granville hat, wenig überraschend, einen sehr kritischen Blick auf ihr Heimatland.
In 2021 I published a book called What Ails France. In fact, it's a pamphlet.
Ich habe 2021 das Buch mit dem Titel What Ails France geschrieben. Der Grund dafür war, dass ich sehr wütend geworden war. Ich wurde wütend, weil ich sah, wie mein Land von einer Klasse von Technokraten übernommen wurde. Mein Land, das ich absolut liebe, wurde von einer Bürokratie, von einer Technokratie dominiert.
You have the French media as well, who fuel the problem by concealing serious.
Und dann sind da noch die französischen Medien, die das Problem anheizen, indem sie ernsthafte Probleme verschweigen und eine einheitliche Denkweise, eine einheitliche Erzählung auf Kosten der Steuerzahler fördern und Dissens und Pluralismus unterdrücken. Es ist Orwell auf Steroiden, wenn Sie so wollen. Ich weiß nicht, ob Sie das Interview mit Michel Houellebecq, dem großen Schriftsteller in der Financial Times, gesehen haben, in dem er die Verachtung der Elite für das Volk hervorgehoben hat. Er hat das Referendum über die europäische Verfassung von 2005 erwähnt, bei dem das Nein-Votum später einfach missachtet wurde. Er hat auch erwähnt, dass die Elite das französische Volk als Plug betrachtet. Was heißt Plug? Plug bedeutet ungebildete Bauern.
Uneducated rustics, claiming intellectual and moral superiority.
Der Artikel in der Serie Lunch with the FT über das Gespräch mit Michel Houellebecq war übrigens ausgesprochen interessant. Deshalb möchte ich an dieser Stelle kurz den Ausschnitt wiedergeben, auf den sich Frau Professorin Grenville im Gespräch mit mir bezogen hat.
Houellebecq erwähnt das Referendum über die europäische Verfassung von 2005. Das Ergebnis war Nein, das später vom französischen Parlament überstimmt wurde. Es ist fast 20 Jahre her und die Leute erinnern sich noch daran, sagt er. Sie haben uns wirklich zum Narren gehalten. Es ist gefährlich, Leute zu verspotten, fügt er hinzu und hält inne. Ich meine, man kann sie verspotten, aber es gibt Grenzen. Die Eliten, sagt er, betrachten die Menschen als Plug. In Amerika ist das Äquivalent dazu Hillbilly. Er ist ein großer Bewunderer von Christopher Lasch, einem amerikanischen Historiker, der argumentierte, dass die modernen globalen Eliten mehr miteinander gemeinsam haben als die ärmeren Menschen ihrer eigenen Länder. Er war seiner Zeit voraus, sagt Houellebecq. Diese Eliten seien schwerer zu zerschlagen als der Adel, sinniert er. Der Adel hatte nichts, was sein Recht an der Macht zu bleiben rechtfertigen würde, außer seiner Geburt. Die heutigen Eliten beanspruchen intellektuelle und moralische Überlegenheit.
Doch nun zurück zum Interview. Ich habe sie dann gefragt, wenn wir Frankreich ansehen, da gibt es doch einige Aspekte. Wir sehen, das französische BIP pro Kopf ist in den letzten Jahren weniger gewachsen als das deutsche. Es gab also eine Stagnation in Frankreich. Wir stagnieren jetzt auch, aber bei uns hat es etwas länger gedauert, bis die Stagnation eingetreten ist. Den zweiten Punkt, den wir sehen, ist die Tatsache, dass die französische Staatsverschuldung völlig außer Kontrolle geraten ist. Auch das haben wir schon diskutiert. Und drittens, wir haben gesehen, dass es im Parlament eine breite Mehrheit gegen jegliches Sparen gibt. Da habe ich mich gefragt, was läuft da schief? Denn normalerweise könnte man auch davon ausgehen, dass gute Bürokraten auch zu guten Ergebnissen führen. Also was ist in Frankreich los?
So step by step. So if you don't mind, let's go to the France budget, yeah? Which is completely out of control.
Schauen wir uns Schritt für Schritt den französischen Haushalt an, der völlig außer Kontrolle geraten ist. Die jüngsten Zahlen, die wir haben, da liegt das Defizit bei 6,1% des Bruttoinlandsproduktes. Eines der Probleme dabei ist, dass alle Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Haushalt in der Vergangenheit seit Mitterrand im Grunde nur ein Flickenteppich von Ausgabenentscheidungen waren. Es gibt keine Strategie, keine langfristige Strategie. Das trägt nicht zu einer tragbaren Verschuldung bei. Wir haben Ausgabeverpflichtungen, die sich ohne Abstimmung mit unseren langfristigen Visionen anhäufen. Was sind hier die wichtigsten Punkte? Die wichtigsten Punkte sind, dass Frankreichs Sozialausgaben die höchsten unter den OECD-Ländern sind. Sie betragen 32% des BIP. Das ist auf die Renten und die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit zurückzuführen.
The second item, which is very important, is that public spending continues to rise.
Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass die öffentlichen Ausgaben weiter steigen und im Jahr 2020 57,3% des Bruttoinlandsproduktes erreichen. Und das im Vergleich zu Deutschland, wo sie 48,3% des BIP ausmachen. Der dritte Punkt ist die übermäßige Einstellung von Personal im öffentlichen Sektor.
For instance, we had 5.7 million public employees. They cost 12% of GDP. And this compared to Germany with 8.6.
Im Jahr 2021 hatten wir beispielsweise 5,7 Millionen öffentliche Angestellte. Sie kosteten 12% des BIP. Zum Vergleich, Deutschland liegt bei 8,6%. Wenn wir diese Zahlen nur um einen Prozentpunkt senken würden, würde Frankreich bereits 92 Milliarden Euro sparen.
Now the main problem right now is that the primary balance is in deficit, which means that
das Hauptproblem besteht derzeit darin, dass der Primärsaldo defizitär ist, was bedeutet, dass die Staatsverschuldung weiterhin schneller wächst als die Wirtschaft. Am 11. Oktober 2024 hat Fitch Ratings vergeben, eine negative Bewertung. Das war einen Tag, nachdem die Regierung Barnier ihren Haushalt für 2025 bekannt gegeben hatte. Das war eine sehr scharfe Kritik an diesem Premierminister und an seinen Bemühungen, mit einer drastischen Verschlechterung der öffentlichen Finanzen umzugehen. Aber warum haben Sie dieses Urteil gefällt? Im Wesentlichen, weil Sie erkannt haben, dass Barniers Vorgehen wiederum nur ein sehr schnelles Flickwerk war und keinerlei Strategie verfolgt hat.
Barnier was doing was again a very quick patchwork, no strategy whatsoever.
Da kann man natürlich anmerken, dass es bei uns in Deutschland auch nicht viel besser aussieht, was die Strategie betrifft. Doch zurück zu meinem Gespräch mit Professorin Grenville. Sie hat sich dann, wie ich finde, ausgesprochen offen und interessant über den Euro geäußert.
We are going to touch to a very difficult point, which is the euro.
Da müssen wir einen sehr schwierigen Punkt ansprechen, nämlich den Euro.
What we had since 2015 was the European Central Bank quantitative easing.
Seit 2015 haben wir quantitative Lockerung durch die Europäische Zentralbank, die den Euro schwächt, aber das hat die Nachfrage nicht angekurbelt. Warum? Weil das eigentliche Problem in der Wettbewerbslücke zwischen Deutschland und anderen Eurozonenländern liegt, nicht im Vergleich zum Rest der Welt.
So this policy cannot work. And this has led France to borrow more, completely ignoring.
Diese Politik kann also nicht funktionieren. Und das hat Frankreich dazu veranlasst, mehr Geld zu leihen, wobei völlig ignoriert worden ist, dass Staatsausgaben nie umsonst sind. Anstatt also die Gelegenheit eines sehr niedrigen Zinssatzes zu ergreifen, um weniger Schulden zu machen, haben die Franzosen einfach die Gelegenheit genutzt, mehr auszugeben. Und einer der Gründe für diese Haltung ist, dass ein einheitlicher Zinssatz, wie wir ihn für den Euro haben, für Länder in Schwierigkeiten zu hoch und für Länder im Aufschwung zu niedrig ist. Das deutet stark darauf hin, dass separate Währungen sowohl Defizit- als auch Überschussländern zugutekommen würden. Das Establishment der Eurozone vermeidet aber solche Debatten. Der starre Rahmen der Eurozone erstickt das Wachstum und schürt Populismus. Und deshalb fürchte ich, ist ein Austritt Frankreichs aus dem Euro ziemlich wichtig.
Da war ich dann doch schon verblüfft, dies von einer französischen Ökonomin zu hören. Und so ging es weiter.
Ich weiß, Sie werden jetzt zwei Fragen stellen. Wird die Zinssenkungspolitik der EZB in dieser Situation helfen? Nein, offensichtlich wird sie das nicht, denn der Anreiz wäre der falsche. Negative Zinsen hatten wir schon. Die Franzosen haben sie nur genutzt, um mehr auszugeben. Die zweite Möglichkeit ist eine Transferunion. Sollten wir eine Transferunion haben? Denn manche Leute sagen, das sei die Lösung. Ich bin sicher, dass viele französische Bürokraten das als großen Vorteil sehen werden. Aber ich bin sehr skeptisch, was die Transferunion angeht. Warum? Warum sollten Länder wie Deutschland oder die Niederlande bereit sein, das französische Defizit zu finanzieren? Die Deutschen haben das viele Jahre lang getan. Die Franzosen haben die 3%-Grenze nie eingehalten. Absolut nie. Selbst wenn es plötzlich massive Transfers gäbe. Wir sprechen hier wirklich von massiven Transfers.
Look at what happened in East Germany. Look at what happened in the southern Italy. Are they doing that well? They're still lagging behind.
Sehen Sie sich an, was in Ostdeutschland passiert ist. Sehen Sie sich an, was in Süditalien passiert ist. Geht es denen gut? Sie hinken immer noch hinterher, trotz all des Geldes, das sie erhalten haben. Ich also bin nicht überzeugt. Die Realität ist, dass es keine Währungsunion ohne eine politische Union geben kann. Wir haben hier ein seltsames System. Weder die Franzosen noch die Deutschen noch irgendeine andere Nationalität möchte eine politische Union, denn sie möchten weiterhin über Migration und Sozialpolitik entscheiden können. Sie wollen einige ihrer Vorrechte behalten. Aber die Defizitländer wollen nur ein freies Leben. Das gibt es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die deutsche Öffentlichkeit wirklich weiterhin die Defizitländer finanzieren möchte.
The deficit countries, the only thing they want is to have a free man. This doesn't exist. I'm not sure your German public really would like to continue financing the deficit countries.
Daraufhin habe ich dann erwidert, dass sie ja wie ein Deutscher gesprochen hätte, denn das, was sie gerade gesagt hat, entspreche genau dem, was ich auch in meinem Podcast oftmals sage und was auch andere Beobachter zum Ausdruck bringen. Ich denke, wir haben hier ein ganz großes Problem. Andererseits ist aber doch unser Verständnis hier in Deutschland, dass der Euro eigentlich eine französische Idee war.
Es war eine ganz schreckliche Idee. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass viele von uns Ökonomen völlig dagegen waren. Die Idee ist ganz einfach.
Mitterrand didn't want to have any French president after him. But what he wanted is to have access to the German Central Bank. And he did.
Mitterrand wollte Zugang zum Präsidenten der Zentralbank haben. Und das hat er bekommen. Die Franzosen, entschuldigen Sie, das klingt nicht besonders patriotisch, wollten einfach den Zugang sich verschaffen. Wenn man sich die Geschichte des Euro ansieht, es gibt zwei Länder, die historisch gegen die Regeln verstoßen haben, sei es die 3%-Regel oder die Regel des Leistungsbilanzüberschusses. Die Franzosen haben das 3%-Defizit nie respektiert. Die Deutschen haben den Leistungsbilanzüberschuss nie respektiert. Aber diese beiden Länder können nicht austreten, wenn sie plötzlich verärgert sind und es ihnen irgendwie nicht mehr gefällt. Wenn sie austreten, gibt es keinen Euro mehr, dann ist es vorbei.
Aber die Frage ist doch, werden die Deutschen zustimmen? Und ehrlich gesagt, versteht die deutsche Öffentlichkeit erneut nicht so richtig, was hier eigentlich passiert. Die deutschen Politiker, vor allem die Linken, würden sagen, wir müssen die Schuldenunion schaffen. Wir müssen gemeinsam haften. Wir brauchen mehr Europa. Und deshalb glaube ich, dass die Deutschen die pro-europäischsten Befürworter einer solchen Vergemeinschaftung von Schulden sein werden, die man sich wünschen kann. Ich weiß, es könnte also durchaus sein, dass die Deutschen dazu bereit sind.
You have to be careful with that, yeah? Because this again is what the elite in France think as well.
Damit muss man vorsichtig sein. Das ist auch die Meinung der französischen Elite. Sie sind sehr pro Euro, weil sie denken, es sei sehr praktisch, mit einer Währung zu reisen. Aber die andere Seite davon ist, dass sich die Bürger nicht bewusst sind, dass sie getäuscht werden, aber sich trotzdem rechte Parteien entwickeln. Denn in der Zwischenzeit werden die Franzosen oder die Deutschen immer ärmer und dafür gibt es einen Grund. Fahren Sie nach Frankreich, in den Norden von Paris, da leben die Eliten hinter den Toren ihrer schönen Paläste. Und dann fahren Sie aufs Land. Dort gibt es keinen Arzt, kein Krankenhaus, keine Bank, kein Postamt. Es gibt kaum noch öffentliche Dienste, aber sie zahlen immer noch die gleichen Steuern. Die Leute sind sehr wütend.
There is hardly any public service left, but they still pay the same level of taxation. People are very angry.
Daraufhin sagte ich zu Frau Professorin Grenville, ich hätte den Eindruck, sie würde gut verstehen, dass die Leute in Frankreich scharf links oder scharf rechts wählen.
Yes, I do.
Ich habe da nochmal nachgehakt, denn es ist ja nicht alles schlecht in Frankreich. Frankreich hat auch einige ausgesprochene Stärken. Beispiel Luxusgüterindustrie. Dort sind die Franzosen Weltmarktführer. Darüber hinaus haben sie dank der Atomkraft relativ niedrige Energiepreise. Und auch die Luft- und Raumfahrtindustrie mit Airbus ist durchaus ein Spitzenunternehmen. Es gibt also einige Stärken. Könnte man nicht auf diesen Stärken aufbauen, um Frankreich zu reformieren?
So let's answer your question in a more precise way.
Lassen Sie uns Ihre Frage mal ganz präzise beantworten. Das Dienstleistungsvolumen ist gestiegen, Innovation und Mehrwert bleiben sehr gering. Im Gegensatz dazu sehen wir in der Wirtschaft eine starke Korrelation zwischen der Bedeutung der Industrie und dem Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens. Die industrielle Expansion stärkt also verwandte Sektoren wie Zwischenprodukte, Logistik und Forschung.
Industrial expansion goods-related sectors like intermediate goods, logistics and research. And Germany is a very good example of this. So, for instance, in 2000, GDP per capita, the French and the German were comparable.
Deutschland ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Im Jahr 2000 beispielsweise war das BIP pro Kopf in Frankreich und Deutschland vergleichbar. 2022 bestand eine Lücke von 20%. In Deutschland 48.750 Euro pro Person, in Frankreich 38.500. Sie haben recht, wir haben die High-End-Industrie gehalten, wie Luxusgüter, Luft- und Raumfahrt. Aber der traditionelle Sektor, wie Metallurgie und Investitionsgüter, ist rückläufig. Sogar der Agrar- und Lebensmittelsektor, obwohl Frankreich Europas größter Agrarproduzent und zweitgrößter Exporteur von Meeresfrüchten ist, weist es seit 2015 ein Handelsdefizit mit der EU auf. Die Beschäftigung in der Landwirtschaft sank auf nur noch 2,7% der Belegschaft, wobei größere, spezialisiertere Bauernhöfe und auch eine Umstellung auf ökologische Landwirtschaft etwa 11% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmachen.
And also a shift to organic farming, about 11% of agricultural land. And if you travel in France right now, what you are going to the village signs, you know, where it says the name of the village. They are all turned upside down.
Wenn Sie derzeit durch Frankreich reisen, werden Sie die Ortsschilder sehen, auf denen der Name des Dorfes steht. Sie stehen alle auf dem Kopf. Der Grund dafür ist, dass sie alle auf den Kopf gestellt sind, weil die Bauern so wütend sind. Sie sind so verzweifelt, sie wissen nicht, wie sie überleben sollen. Die industrielle Forschung in Frankreich hinkt der in Deutschland hinterher. Die öffentlichen Investitionen in Forschungslabore und medizinische Institute sind von 2011 bis 2018 um 28% gesunken. In Deutschland sind sie gestiegen, um 11%. Die Grundlagenforschung im Hochschulbereich ist unterfinanziert, was zu dieser Kluft beiträgt. Die Kluft ist riesig.
Und wie geht es jetzt weiter, habe ich dann gefragt. Mit Blick auf die deutsche Lage. Denn wir haben ja auch unsere Probleme, unsere hausgemachten Probleme, wie die Energiekosten. Ich meinte, es könnte zu einem Punkt kommen, an dem die französischen Bürokraten zwar noch hoffen, dass die Deutschen bereit sind zu zahlen, und die Deutschen das noch machen möchten, aber die Deutschen es nicht mehr können. Wie würde sich so ein Szenario, in dem Deutschland eben nicht mehr zahlen kann, auswirken? Es müsste dann jemand kommen und sagen, okay, jetzt können wir nicht mehr auf die Transferunion hoffen, also lassen Sie den Euro verlassen. Wie würde sich das auswirken? Und wäre die Wiedereinführung des Francs wirklich eine Lösung für die Probleme Frankreichs?
It's not true because existing the euro, you know, means that France will be able to set their own interest rate.
Das stimmt nicht, denn ein Austritt aus dem Euro bedeutet, dass Frankreich seinen eigenen Zinssatz festlegen kann und seine eigene Haushaltspolitik betreiben kann. Was mir an Ihrer Frage gefällt und was ich immer gleich beantworte, ist, dass alle, die jetzt im Euro sind, dazu neigen, die grundlegende Frage zu ignorieren, warum es schwieriger sein sollte, aus dem Euro auszutreten, als ihn einzuführen.
Why should it be more difficult to exit the euro than to introduce it?
Da war ich skeptisch. Ich denke schon, dass es nicht so leicht ist, aus der Währungsunion auszusteigen. Ich meine beispielsweise, dass sobald ein Gerücht aufkommt, dass Frankreich die EU verlassen will, jeder französische Staatsanleihen verkauft und es zu einem Chaos an den Finanzmärkten kommt.
Ja, aber vielleicht kann es auch umgekehrt sein. Sehen Sie sich an, was mit der Regierung Barnier passiert ist. Sie haben den Haushalt vorgelegt und gedacht, oh, schon wieder werden wir die Steuern für das Land erhöhen, das die höchsten Steuern der Welt erhebt und wir werden wie üblich flicken und die Ratingagentur wird glücklich sein. Der Markt ist nicht dumm. Sie haben sofort auf negativ herabgestuft, weil sie zunächst nicht sehen konnten, wie dieser Haushalt irgendetwas lösen würde. Die Prognose aller Ratingagenturen ist, dass sie im Jahr 2025, selbst wenn sie die Barnier-Lösung anwenden, statt eines Defizits von 6,1% ein Defizit von 5 haben werden, nicht gerade die 3%-Grenze. Die Schuldenlast wird statt 112 oder 113 eher bei 115 des BIP liegen. Und das sind natürlich nicht die privaten Schulden, sondern nur die öffentlichen Schulden.
115 5% of GDP. And this is not mentioning the private debt, of course, and just mentioning the public debt.
Ich weiß ja, dass Frankreich das am höchsten verschuldete Land in der Eurozone ist, wenn man private und öffentliche Schulden zusammenrechnet. Aber im Kern diskutieren wir hier doch nur darüber, wie ein Zahlungsausfallszenario organisiert werden kann. Nach dem Motto, machen wir es so oder machen wir es so? Und ist es unter Umständen leichter, im Franc einen Zahlungsausfall zu organisieren, als im Euro?
Listen, I have spent a lot of my life studying monetary union, yeah? And monetary union, usually they have an average age of 25 years.
Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, Währungsunionen zu studieren. Währungsunionen haben normalerweise eine durchschnittliche Lebenserwartung von 25 Jahren. Wenn sie aufgelöst werden, geschieht dies nie aus wirtschaftlichen Gründen, es geschieht immer aus politischen. Es gibt keine öffentliche Debatte. Wer spricht darüber? Wir sprechen jetzt darüber, aber niemand wird mich in Frankreich bitten, ein Interview zu geben. Die würden mich hier umbringen. Sie werden sagen, ich bin ein Faschist. Ich wage es, den Euro in Frage zu stellen. Niemand wagt es. Wir können keine öffentliche Debatte führen.
We can't have public debate. If you know a bit history of the French Revolution and all that.
Wenn Sie ein bisschen über die Geschichte der französischen Revolution und all das wissen, sehen Sie von Zeit zu Zeit, dass Leute große Demonstrationen veranstalten. Die Gelbwesten haben wir gesehen, wir haben die Bauernproteste gesehen. Aber bis es wirklich zu einem Punkt kommt, an dem die Leute entscheiden, dass es genug ist, das dauert noch. Wir müssen dennoch sehr vorsichtig sein, denn der Vertrauensmangel, den ich vorhin beschrieben habe, führt normalerweise dazu, dass die Menschen nicht wählen gehen. Es gibt eine sehr hohe Nichtwählerquote. Aber es gibt eine Ausnahme. Diese Ausnahme waren die letzten Wahlen, bei denen die Menschen ihre Stimme abgegeben haben. Auch hier sind sie ignoriert worden. Und das ist keine gute Idee.
Are the last elections where people voted. And again, they were ignored. And that is not a good idea.
Ich meinte dann, dass, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Professorin Granville gar keinen Sinn darin sieht, Macron zu beraten. Aber dennoch habe ich Sie gebeten, mir zu sagen, was sie ihm denn sagen würde. Und ich habe Sie gebeten, mir zu sagen, was die deutsche Regierung tun sollte, wenn diese sie einlädt und fragen würde, wie sollen wir mit Frankreich umgehen? Was sollte Deutschland in dieser Situation tun?
Okay.
Wenn ich mit Macron zusammensäße, würde ich ihm den offensichtlichsten Rat geben, nämlich etwas mehr Empathie zu zeigen.
Listen to your people and try to respect them.
Sie können viel erreichen, wenn Sie die Leute respektieren, denn sie schenken ihnen Vertrauen. Und deshalb ist es vielleicht nicht so schwierig. Bei den Deutschen muss ich vorsichtig sein, denn ich möchte nicht des Verrats an meinem eigenen Lande beschuldigt werden. Aber ich denke, bei den Franzosen ist es keine gute Idee, ihnen noch ein bisschen mehr zu geben. Sie werden es zu ihrem Vorteil nutzen. Sie werden die Regel wieder nur ein weiteres Mal brechen.
Die Aussage, dass es bei den Franzosen keine gute Idee ist, ihnen noch ein bisschen mehr entgegenzukommen, finde ich ziemlich starken Tobak. Wie gesagt, aus dem Munde einer Patriotin. Soweit die Auszüge aus meinem Gespräch mit Professorin Granville. Das ganze Gespräch im Original können Sie am Ende dieses Podcasts hören. Ich fand es in Summe ausgesprochen erstaunlich, weil sie, wie ich finde, eigentlich deutsche Positionen vertreten hat. Und sie hat uns gewarnt. Es macht keinen Sinn, Frankreich entgegenzukommen. Die Franzosen werden nicht sparen, sondern mehr ausgeben. Das finde ich schon eine ziemlich eindeutige Warnung. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter. Und jetzt das Interview mit Professorin Granville im Original. Viel Spaß damit.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Professor Grenville, it's a great pleasure welcoming you on my podcast.
It's a great pleasure for me. Thank you very much for having me.
Before I get into all my questions, why don't you just give me or us a quick overview about you and how it is as a French lady to live in London with the English cuisine? I'm sure you miss a lot of the French cuisine when you're in London.
I think you're very unfair to the Brits, you know, thanks to globalization. For in the last 20 years, the cuisine in London has become top. And you have a lot of French chefs that now live in the UK. And so when I arrived in the UK, but I can't remember, I was 20, so it's a long time. It's true that the cuisine was not really to my liking, but now I have nothing to complain about. Why do I live in the UK? I didn't always live in the UK. I started in the UK essentially because I love traveling and I wanted to travel. I wanted to do more outside. And I was a bit tired of the intellectual scene. It was a bit oppressive, a bit depressing. And so I wanted to go outside. And I got a grant in the UK. And then I got lucky. I got a job in the US. I mix with very intelligent economists. Some of them are very intelligent and they became my friend. After that, we went to Poland, we went to Russia, we went all over the world. And I came back to the UK. My family is British.
And now you are in the UK watching at your home country close by. And what's your view about the status of France right now?
That is the point. The point is that in 2021, I published a book called What Ails France, and it's published by McGill University Press. In fact, it's a pamphlet. The reason I wrote this book is I became very angry. I became angry because I saw my country being taken over by the ENARC, by a class of technocrats. My country, which I absolutely love, from a country of engineers, became dominated by ENARC. By bureaucracy, technocracy. It raises lots of issues. For instance, you have the French media as well, who fuel the problem by concealing serious problems and promoting a single way of thinking, a single narrative at taxpayer expense, and stifling dissent and pluralism. It's kind of Orwell on steroid, if you want. I don't know if you have seen the article by Michel Houellebecq. It's a great writer, and he gave this interview in the Financial Times a few weeks ago, highlight the elite disdain for the people. He mentioned the 2005 referendum on the European Constitution, where a no vote was later overridden. He mentioned also that the elite view people, the French people, as plouc. So what does that mean, plouc? Plouc means uneducated rustics, claiming intellectual and moral superiority. And of course, this makes them much harder to challenge than the old nobility that we used to have in France. So this decline, this kind of, if you want, coup by the bureaucrats over the government, over the management of France, really started with Mitterrand. We used to have Grand Commis, which came out of Michel Debré when he started the ENA under De Gaulle. And that actually produced les Grands Commis, which were really people with great sense of their country. They were extremely straight. And those people were replaced with bureaucrats, which essentially prioritized self-interest and eroded trust in democracy. They govern from behind the gates of the Parisian palaces. So they have very little sense of the reality. And they arrive in these palaces at very young age, 24, 25 years old. You can imagine what suddenly you come from your school and you live in those palaces with servants and top cuisine, of course. And that has created a class of people who have very little clue about economic management. And the MLA fight between themselves. And this has led to strong public distrust. And this distrust can be seen at all levels. For instance, now this includes the justice system. The French do not trust it. They have lost trust in it. They've seen them more focused on internal campaigns that really impartial arbitration. We know that economic progress really depends on accountability. There is very little of it. Ministers, even when they do some terrible things like hiding public funds, they never resign. They are still there years after. And in a way, I think what really pushed me to write this book was the Yellow Vest movement. Because the Yellow Vest movement, contrary to what was portrayed, was really something that came from all strata of society. And it was very badly repressed. What they really asked for, what they demanded, was more accountability, that their voice will be heard. So that is it. That is really, I'm angry. I'm a bit, frankly, as you will see from my talk, I see until this class, this bureaucracy, leave, I see very little hope to change things.
To my understanding, President Macron, didn't he want to abolish these elite schools, elite universities? And would he agree with you? And is he trying to change this, or was it more like a symbol?
It's very difficult. I mean, I don't want, you know, it's true in my book, I'm not very charitable with him. But I also have to recognize that he has been captured by those people. It's very difficult. I remember when, for instance, President Hollande came to power, the first thing he tries to do was to make the head of the Élysée resign. That is really the top anarch, if you want. But after a week, he had to reinstate under pressure. He had to reinstate it. And I think that Macron somehow, he may have had excellent ideas, and certainly at the beginning he had. But he find himself, you know, he's part of them. He went to Lena, and he find it harder and harder to get rid of that. I think he got captured. And then, you know, it was difficult because it's not really in his style to delegate. So he doesn't trust, you know, he didn't trust many people outside. Yeah, he's like a lonely king in a way. In his palace.
In this context, normally you could say, well, if you got well-educated bureaucrats, they could end up doing a good job. So my question would be now, if you look at France, we see three things. We see that, I think, the last 15 years, the French GDP per capita grew much less than the German GDP per capita. We have even stagnating. Now we are stagnating as well, but it took a bit longer. Secondly, French government debt got totally out of control. I think 15 years back, the debt to GDP level was similar to Germany's. Now it's much higher. And thirdly, if you look at the politics, now you have a parliament with a broad majority against austerity. You got the Rassemblement National on the right side. On the left, you got the new Mouvement Populaire. This tells me somehow something is going really badly because, you know, normally you could assume good bureaucrats lead to good results. So what's going on there?
Okay, so in your questions, there are many questions. So
yeah,
let
sorry,
me
I'm always asking openly, but...
Yeah, but, you know, I'm an economist and my mind is small and I have to go slowly. So step by step. So if you don't mind, let's go to the France budget, yeah, which is completely out of control. I mean, I think the latest figure we have is 6.1% of GDP. One of the issues here is that any decision that has to do with the budget in the past, I mean, since Mitterrand, really, it's just a patchwork of spending decision. There is no strategy. There is no long-term strategy. And this contributes to unsustainable debt. So what we have a spending commitment which accumulates without coordination or long-term visions. And all that contribute to the rising debt burden. So what are the key points here? The key points are that France social spending is the highest among the OECD countries. It is 32% of GDP. And this is driven by pensions and high structural unemployment. The second item, which is very important, is that public spending continued to rise, reaching 57.3% of GDP in 2023. And this compared to Germany, which is 48.3% of GDP. The third point is the excessive hiring in the public sector. So in 2021, for instance, we had 5.7 million public employees. They cost 12% of GDP. And this compared to Germany with 8.6. If we were reducing this only by 3 percentage point, France will already save the equivalent of 92 billion euros. And the way to do it will be to not replace the retirees, while of course maintaining essential services. Now, the main problem right now is that the primary balance is in deficit, which means that the public debt continues to grow faster than the economy. On 11 October 2024, Fitch Ratings and others gave a negative rating. That was a day after the government Barnier announced his 2025 budget. This was a sharp critic to this prime minister, to his efforts to deal with a sharp deterioration in public finances. But why did they give this verdict? Essentially because they could see that the only thing that Barnier was doing was, again, a very quick patchwork, no strategy whatsoever.
But, you know, it's easy to say a patchwork, because I would say the same criticism can be pointed towards Germany. But the point really is strategy would mean
a long-term view.
Yeah, but the long-term view would be a smaller government, would be less government spending.
Barnier has 37 ministers. Nobody knows what is the point of 37 ministers. Nobody even knows their name.
But would there be a, can you imagine a French parliament supporting the reduction of 12 from 37 to 15? Could you imagine this, or is it impossible?
I think they will. But let's stay on my economic patch. So if I continue now, I think there is one of the questions is that, do we have any chance to get the French debt under control? Yeah, because that obviously it's a big issue. So we are going to touch to a very difficult point, which is the euro. So let me start. For instance, what we had since 2015 was the European Central Bank quantitative easing weakened the euro. But that failed to boost demand. Why? Because the real issue lies in the competitiveness gap between Germany and other Eurozone countries, not with the rest of the world. So this policy cannot work. And this has led France to borrow more, completely ignoring that there is not such a thing that government spending is never a free lunch. So instead, the French, instead of grabbing this opportunity of very low interest rate, in order to save on the external debt, they just took the opportunity to spend more. Yeah. And one of the reasons for this attitude is that a single interest rate like we have in the euro is too high for struggling countries, too low for booming ones. And this suggests strongly that separate currencies at one point would benefit both deficit and surplus countries. However, the Eurozone establishment avoids such debates and hides the system flaws. And the Eurozone rigid framework stifle growth. And that fuels populism. And that, I'm afraid, it makes French exit from the euro quite important. I know you are going to follow this by two questions. That is, will the ECB policy of lowering interest rate, will that help with the situation? Well, no, obviously it will not, because again, the incentive will be the wrong one. Negative interest rate, we already had that. The French just use it to spend more. The second one is a transfer union. Should we have a transfer union? Because some people say that is a solution. And I'm sure many, many French bureaucrats, anarchs, will see that as a strong benefit. But I'm very skeptical about the transfer union. Why? Because I just ask the question, why Germany? Why would countries like Germany or the Netherlands accept to finance France deficit? The Germans have done that for many years. The French have never respected the 3% limit. Absolutely never. And the other thing is that if you look at the experience of transfer, well, look, even if you suddenly you had massive transfer, because it's massive transfer that we are talking about, look at what happened in East Germany. Look at what happened in the southern Italy. Are they doing that well? They're still lagging behind. Yeah, despite all the money that they received. So I'm not convinced. And the reality is that you can't have monetary union without first a political union. Here we have a strange system. We have a fiscal, you know, we basically, we talk of monetary union. But it's not like in the US, we don't have political union. And I'm not sure that neither the French nor the German nor any other nationality would like to have a political union, because they still would like to be able to decide on migration, on social policies. They will want to keep some of their prerogative. But, you know, the deficit countries, the only thing they want is to have a free man. This doesn't exist. I'm not sure your German public really would like to continue financing the deficit countries.
Professor Grenville, now you spoke like a German, because, you know, what you just said, it's exactly what I have done in my podcast and others have said as well. We have a big problem here. On the other hand, our understanding is that the euro was a French idea.
It was a terrible idea. It was, I mean, I remember very well, there were many of us economists who completely were against it. The idea is very simple. Mitterrand didn't want to have any French president after him. Yeah? So that was a good way. But what he wanted is to have access to the German central bank. And he did. And it's what the French, I'm sorry, you know, it's not patriotic what I'm saying, but I'm talking against the ENARC. What they wanted is to have access to, because he gave credibility. Yeah? They knew they were not going to respect it. I mean, if you look at the history of the euro, look, there are two countries that have historically infringed the rules, whether it's a 3% rule or the rule on the current account surplus. French never respected the 3% deficit. The German, until the sanctions, until the problem with Ukraine, never respected the current account surplus. But those two countries, if suddenly they are upset and don't like it, they cannot leave. If they leave, there is no euro anymore. It's over.
Before we now come to the solutions or non-solutions.
Yes.
Can you envision a world in which we keep the euro and France is going to manage a turnaround by cutting spending, by restructuring the public households? Or do you rule it out? You say it's impossible for France to make a turnaround within the euro.
Who is going to do it?
Well, you know, that's a political question. Let's assume we both said we don't. Would it be in principle possible? Would it be feasible? And then we can discuss as to whether there might be a politician doing it. But let's start.
Okay, so we mean we keep the euro.
Yeah, and restructure France.
The problem here is that, is why I started with a long-term solution, is that in order to do that, is you're not going to like it. We will not be able to do it under the condition of the financial, you know, you remember the fiscal compact of 2011. And that has just been restated. Yes. So there's no way. How do you, I mean, for us economists, austerity is something that we never understand. Yeah. Because in order to have growth, you need to invest. And you can invest. You know, the problem we have is that with debt, we don't have problem with debt if the money is used in order to develop productive investment. We have a problem when it's used for consumption. That is our issue. But if there is a vision of long term, we are happy with that. But under condition of high austerity, how do you want the French to reform unless they are completely kamikaze? They will have a, you know, I don't see it happening.
So if you don't see it happening, you know, doing a Frexit or whatever will not be right away popular right now. So isn't then the more realistic scenario that the ECB is going to fund France?
But will the German agree? That is a plan. Of course, it's a plan.
But the point is, will the Germans agree? But if you're honest, first of all, the German public doesn't understand what's going on. German politicians on the left side, especially, they say we need to transfer union, we need to have more Europe. So I think the Germans are the most pro-Europeans you can imagine.
I know.
So they might be willing to do so. So
you have to be careful with that, yeah? Because this, again, is what the elite in France think as well. They don't need, you know, the French don't understand. And they are very pro-Europe because they think it's very convenient to travel with one currency. But the other side of that is that despite the fact that they are not aware, they are fooled by everything, you have right-wing parties that are developing. Because in the meantime, the French or the German, they are getting poorer and poorer. And there is a reason for that. You know, if you travel to France, okay, ignore Paris, where, again, the elites govern behind the gate of their beautiful palace. You go to the countryside. There is no doctor. Hospital have closed. There is no bank. There is no post office. There is hardly any public service left. But they still pay the same level of taxation. People are very angry.
First of all, listening to you, you understand why people vote for the left or the right.
Yes, I do.
That's what understandable. But the point is, you know, you got some strengths in France. You got the luxury industry. You know, you're a market leader there.
Yeah.
You got relatively low energy prices thanks to nuclear power.
It's getting bigger and bigger. They have stopped that. It's not so cheap now. Thanks to the ecologists and others.
But still cheaper than other European countries. So, and aerospace industry or Airbus is there. So there are some strengths. Couldn't you not build on these strengths to reform France? Because I think, you know.
Okay, let's talk about that. Yeah. So let's answer your question in a more precise way. So services have grown in volume. You have innovation and added values remain very low. And in contrast, you have what we have seen is that in economics, we see a strong correlation between industrial importance and per capita income growth. So industrial expansion boosts related sectors like intermediate goods, logistics, and research. And Germany is a very good example of this. So for instance, in 2000, GDP per capita, the French and the German were comparable, hardly any difference. 2022, there is a 20% gap. The German, 750,000 euro per person. The French, 38,500. So the French balance of payments is extremely concerning. Why? Because we have kept, yeah, you're right. We kept the high-end industry, like luxury goods, aerospace, are stable. But all the traditional sectors, such as metallurgy, capital goods are declining. Even the agri-food sector. This French flagship relies mostly on wines, beverage, and spirits for survival. So, despite being Europe's top agricultural producer and second largest seafood exporter, France has run a trade deficit with the EU since 2015. Agriculture employment declined to just 2.7% of the workforce, with larger, more specialized farms, and also a shift to organic farming, about 11% of agricultural land. And if you travel in France right now, what you are going to see, you are going to the village signs, you know, where it says the name of the village. They are all turned upside down. The reason they are all turned upside down is because the farmers are so angry. They are such in despair. They don't know how they are going to survive. Now, another flagship. Remember, we were the country of Pasteur Pharmaceutical. It was really one of our top fleurons. Now we rank fourth. Why? It's due to burdensome regulation, delaying clinical trials. Industrial research in France lagged behind Germany. Public investment in research labs and medical institutes dropped by 28% from 2011 to 2018. Germany, it rose by 11%. Fundamental research in higher education is underfunded, contributing to the gap. The gap is huge.
On the other hand, I think foreign direct investment has gone up in France. You know, we have a drop in foreign direct investment. I think Macron makes this, you know, invest in France conferences. But at least, you know, when you read German newspapers, you think this is a success. And companies are more inclined to invest in France than in Germany in these days.
That may be doxa or the propaganda. Me, what I see essentially is that the French imports as such. Before, for instance, in the early 2000s, 10% of cars were produced abroad. Today, 50% are produced abroad. Our trade balance is negative, mainly due to industrial imports. What you have done in Germany, you have focused on high-end products. France targeted mid-range ones. The fact that you focus on products, that means that your goods, German goods, were much more resilient to competition from emerging countries, where their main competitiveness is low wages. You talk of foreign direct investment, but what you don't read in your press is that French companies have offshored much of their production. Unlike Germany, which has kept operation domestic. So as a result, we have 62% of French industrial employment in foreign subsidiary. 62%. This compared to just 23% in Germany. From 2000 to 2017, France had offshore an average of 20,000 jobs per year. Why? Because the tax burden. What the French do, the French government do, is that they tax their manufacturers. So for instance, while manufacturing represents less than 11.5% of French GDP, it contributes 23% of tax revenue. French companies pay 10.7% more in taxes than their German counterparts. In 2016, mandatory levies in French industry were twice their operating profit compared to 80% in Germany. This heavy taxation on production stifles value creation and put companies to relocate or import. And to address this issue is simple. The French could adopt the German model where taxes on production account only for 0.5%. GDP compared to France, which is 3.6%. If you tax production, there is no surprise. You can't produce.
if you look at Germany right now in these days, you know, Germany is not as strong and successful as it used to be.
Yes,
you might know this.
But that is mainly for external reason. Will you agree?
But we have also our issues and also homemade issues like energy cost. So it could come the point that the French bureaucrats might still hope that the Germans might be willing to pay, but they might realize that we are not able anymore to pay. So how would this play out? Because this would require someone to say, okay, now we cannot hope for the transfer union, so let's leave the euro. So how would this play out? And if you're honest, let's assume tomorrow you had the franc back.
Yes.
Having the franc back would not solve any of the problems you just described.
It's not true.
Okay, it's not true, but that's why I ask you why it's not true.
It's not true because existing the euro, you know, means that France will be able to set their own interest rate, means that they will be able to have their own fiscal policy. They will not have to deal with austerity. And what I like about your question, and I always answer the same, is that all the people that are now in the euro tend to ignore that, are saying the fundamental question, why should it be more difficult to exit the euro than to introduce it? Why?
Well, I could assume as soon as the rumor comes up that France wants to leave the euro, everyone sells French government bonds and there will be a chaos in the financial markets.
Yeah, but maybe you can be the opposite. Look at what happened with Gouvernement Barnier. They present the budget and they thought, oh, you know, again, we are going to increase tax on the country, which is the most tax in the world. And that is going to give, you know, we are going to patchwork as usual and the rating agency will be happy. So the market is not full. They didn't do that. They put immediately France on negative because they couldn't see first how this budget was going to solve anything. Yeah, I mean, the projection from all the rating agency is that in 2025, even if you apply the Barnier solution, you will have, instead of having a deficit of 6.1, you will have a deficit of 5, not exactly the 3% limit. If you want the debt, instead of having 112 or 113 rather, you will have a debt which is 115% of GDP. And this is not mentioning the private debt, of course. I'm just mentioning the public debt.
France is the most highly indebted country in the Eurozone if you combine private and public debt. I know this. So, but basically, aren't we here discussing kind of a default scenario where we basically just discuss how we organize a default and by switching to the franc, we can have it in a more elegant way than defaulting within the euro?
Listen, I have spent a lot of my life studying monetary union, yeah? And monetary union, usually they have an average age of 25 years. And when they dissolve, it's never for economic reason. It's almost for political one.
But listening to you, I would say there are many economic reasons for dissolving the euro.
Yeah, absolutely many. But remember, there is no public debate. Who is talking about? We are talking about now. But nobody's going to ask me to give an interview in France. They will kill me. They will say I'm a fascist. I dare questioning the euro. Nobody dare. I mean, you know, it's only crazy economists that do that. But you are not going to go on the main media in France and wondering about asking questions. That means I must vote Rassemblement National or I don't know, somebody dreadful if I'm questioning the euro. We can't have public debate.
I'm also a bit of critical of the euro because, you know, I just look at the other side of the coin and say, well, in the end, you know, we will pay whatever. So I'm not in favor of it, but I'm also not a fascist. So I share this with you. But the point is, you said you studied monetary unions and you said 25 years. Now I've got two questions. Sorry. Why 25 years? And secondly, when they are ending, you said they don't end for economic, but for political reasons. So probably what are these political circumstances when they are ending? And could you envisage these circumstances to come up in France in the foreseeable future?
The only thing I see right now in France is little Jacquerie You know, if you know a bit history of the French Revolution and all that, you see from time to time people kind of having big demonstration, like we have the Yellow Vest, like we have the farmers. But until it comes to really a point where people decide it's enough, I'm not sure we are there yet. However, we have to be very careful because the lack of trust that I have mentioned before in France usually means that people do not go to vote. Yeah, there is a very strong abstentionism. But there have been one exception. And this exception are the last elections where people voted. And again, they were ignored. And that is not a good idea.
You mean they were ignored because both the right and the left have a high share of the vote?
Because, you know, what happened is that there was a result of the European election. The elite didn't like that. So they immediately, Macron decided to dissolve the assembly and thinking, well, now the French are going to vote better. And they realized that without some kind of arrangement, the French were not going to vote better. And so they were hoping that they will have a majority, whether with Macron and the, what they call the respectable right or respectable left. But instead of that, they had those two parties in the assembly, which are not considered respectable, the Rassemblement National and the Mélenchon party. I promise I try to end on an optimist note. What I find encouraging is that I know we are the kind of, in French we say rupture, in a kind of where things are going to change, in the sense that I think despite the fact that there is no public debate, more and more people voice issues that they didn't voice before. For instance, they start mentioning the euro or they start questioning the kind of unique kind of doxa that the French elite, and there is, despite all that, despite all the norms and regulation, there are still some young entrepreneurs that try to do that. But the reason I'm getting annoyed is the way, for me, education, research is how a country can, you know, for the future generation, for bridging the technology gap, is where the money should be invested. And right now, the only thing I see, many of my colleagues are living abroad. If you do research, you live abroad because the state of the labs, the state of the university, it's just appalling.
In spite of such high tax revenues and such a high share of government spending.
Yeah.
Listening to you, I have the impression that you're basically saying we get another French Revolution.
I hope not. I hope we don't have to do that. I hope at one point we will get rid of this verticality, I mean, completely Jupiterian way of, you know, it's the irony. You had in France, I think it's what we have learned. Yeah. We had a French Revolution that was supposed to get rid of the king and all the nobility. And this was succeeded by another kind of, you know, this moral, meritocratic elite, which is harder even to, with all their privileges. And I just hope that, again, is what I write in my book. I try to end on a positive note. I just hope that we will have things coming from the bottom, that is localism, that we have more, you know, more and more. What I see, at least in the region, is that people want to have those local, you know, a bit like in Germany or Switzerland. That is a route where France should go with their own identity, their own specificity. Rather, you know, in France, even if you want to take a train and you think it's only 100 kilometers direct, you still have to go to Paris, yeah? So it takes 6 hours instead. You know what I mean? Everything, nothing you can do without Paris. And that this bureaucracy is absolutely killing. And the other issue, and I don't think you have that, when you have a class of bureaucrats, you know, for instance, look at the labor code.
The labor code in after the war was 350 pages. Today it's 3,500 pages. Yeah? And because it was so big, Macron decided to reduce the font in order to make sure it didn't reach 4,000 pages. It is absurd. So it's all those, the parliament has no function. They just pile up law after law because they hardly have any power, in fact.
But this is not so dissimilar to Germany. I think Germany is just a few years behind France, but we also have lots of bureaucrats and so. And I would not say necessarily, and you said, Cars, you know, we don't have these nice palaces in Berlin like in France, but there are similarities. You know, we expand our chancellor's house, by, it's not a palace, but it could be like, you know, for 1 million euro. And it's clearly much, much bigger than what Macron, the current building is already much bigger than what Macron has when we double it. So it's not that Germany is free of these things, but you said, okay, you know, no one wants to have a European political union. Aren't the French? I always had the suspicions the French elite, they want to have a European political union run by the French.
Exactly. But will the German accept that? I agree with you. It's what they want. But they are not good. Will they accept a European political union run by the German? Or will the Poles accept that? Or the Spanish? Or the Italian, I mean, come on, will they? I don't know. I mean, for me, of course, I'm a researcher, so I will say that. But Europe, I mean, whether Europe keeps a euro, whatever, they have to awake, yeah? Because we are, it's not only France, which is in decline.
But we had this, you know, this Latin monetary union. I'm sure you, as you studied monetary union, you know this Latin. It's, I think in Germany we say Latin because it was Greece, Italy, France, and Switzerland. Yes. But it somehow died quietly. No one really realized and officially ended with the First World War. But, you know, the euro is not going to end quietly. It's so it's, and we have a big difference with Latin monetary union that we don't not only have the euro, but we also have the EU. So the point is, you know, can, in your view, can the EU survive the end of the euro?
You know, the point is that I saw the single market was a beautiful thing. Yeah. And it's very sad that it became this kind of gargantua machine. And again, you know, you just think, this is absurd. I mean, I have some friends that are interpreters in Brussels. They spend their time, for instance, describe that to me, discussing, you know, what you put on a pot of jam, yeah, in 27 languages or whatever. And it's just norms after norms. It doesn't really contribute to increase the living standard of the population, does it?
No. But let me ask a last question, because I understand. Normally, I would have asked you, let's assume you go now, we are both invited to Macron, you know, I can, I don't know, pour the coffee and you can give advice. What would you give him as advice? So, but my understanding is that you basically say there's no point in advising Macron, but you can still tell me what you would tell him. But I clearly would like to ask you, if the German government were to invite you and say, okay, how should we deal with France? What should Germany do in this situation? You might answer if you like, but the second answer I'm really, you know, I would insist on, what would you tell the German government to do?
Okay. If I were with Macron, I will give the, you know, I think the most obvious advice, which is show a bit more empathy, listen to your people and try to respect them. And you can go a long way when you respect people because they give you trust. And so it may not be so tough. With the German, I have to be careful because I don't want to be accused of traitor my own country. But I think that with the French, it's not a good idea to give them soft budget. Right? They will use it to the ground. They are just going to break the rule once more. So what?
I would say, Professor Granville, that's a nice last word. Thank you very much. It was truly insightful, although it was, unfortunately, it fit into the overall mood of my podcast of being a little bit depressing, unfortunately.
I'm very sorry. I really wish I could. And I promise when Barnier came, I had some bit of hope.
Professor Granville, thank you very much for your time. I hope we can continue our conversation at another time and, you know, go deeper on any other issues. Thanks so much.
Great pleasure. Thank you very much. Thank you.